Mein Kaiser, himmlischer Kaiser, wir haben einen Sieg über eine westliche Großmacht errungen. Wir können nun als Vorreiter Gesamtostasien gegen den Kolonialismus vereinen.
Ja, sehr interessant, mein Berater. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich habe eine sogar noch viel bessere Idee. Wir können ja auch mit dem Westen handeln, um unsere wirtschaftlichen Interessen voranzubringen. Das klingt doch nach einer tollen Idee, oder? Ja, gut, so wird's gemacht. Ich bin ja der Kaiser.
Ja, dann geben wir einen Dreck auf die anderen ostasiatischen Staaten und machen das so. Okay? Gut.
Ja, perfekt. Hätten wir uns beide geeinigt und damit willkommen zu High Story, dem Geschichtspodcast mit Sean und Cole.
Hallo.
Ja.
Heute geht es um den Russisch-Japanischen Krieg.
Ja, was war denn der russisch-japanische Krieg? Ist im Prinzip die Frage, oder?
Ja, der Russisch-Japanische Krieg war am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und es war ein Krieg zwischen Japan und Russland, könnte man meinen, ne?
Ja, nach russisch-japanisch klingt irgendwie so ein bisschen, als ob Russland und Japan da irgendwie daran beteiligt waren.
So, wie kam es nun zu diesem Krieg? Wir hatten ja mal die Geschichte Japans nach dem Bushin-Krieg, ne? Bushin-Krieg, da war als Japan irgendwie krass Kaiser gegen Shogun, haben da gekämpft und der Kaiser hat gewonnen. Und dann wurde die Meiji-Restauration eingeleitet.
Ja, und die hat Japan halt komplett industrialisiert.
Genau, industrialisiert, modernisiert und auch verwestlicht, sowohl kriegsführungstechnisch als auch halt wirtschaftlich. Das war halt
Ja.
die Idee der Beijing-Restauration. So, und
Hat halt dazu
natürlich.
geführt, dass die Chinesen halt noch mit Masse gekämpft haben im Krieg dann und die Japaner halt
Ja, die
mit
Chinesen kommen
Klasse.
jetzt auch. Chinesen kommen jetzt auch. Also Japan hatte nämlich jetzt nicht nur Interessen in Japan, sondern auch in China und in Korea.
Was?
Und ja, die wollten sich so ein bisschen, die wollten da so ein bisschen Interessen sichern.
Japan und Korea, das habe ich doch irgendwo schon mal gehört. Ach so, die letzten 1000 Jahre.
Genau. Die hatten auch noch einen Krieg gegen China gewonnen. Da haben sie einfach mal die chinesische Flotte zerstört,
Ja,
was
kann
dann
man
dazu
halt
geführt hat,
machen, wenn
dass
man
die.
halt die modernen Waffen hat und die Chinesen da halt mit ihren Schiffskanonen
Genau.
von 1600 rumschippern.
Das hat dann auch irgendwie dazu geführt, dass die Qing-Dynastie endlich mal unterging, ne? Korrupt wie die war. So.
Die
Ja, und dann
Qing-Dynastie, das waren die Mongolen, die da eingefallen sind oder sowas, ne?
die Mandschuren.
Die Mandschu, aber auch eine Horde, oder?
Genau. So, und dann hat Japan jetzt Interessen in Korea. Ne? Die wollten Korea besetzen und dann haben sie halt einen Handelsvertrag gezwungen mit Korea und das fand China nicht so nice. Und dann hat Russland natürlich gesagt, wir schützen die Unabhängigkeit von China.
Aber das ist mal wieder ein Klassiker. Also, wir haben Interessen. Deswegen machen wir diesen vorteilhaften, für beide Seiten guten Handelsvertrag.
Genau. Und auch von russischer Seite aus, wir wollen die chinesische Unabhängigkeit wahren, den Einfluss Japans schwächen. So, was macht Russland natürlich dann? Erstmal eine Eisenbahn bauen nach Wladiwostok.
Ja, Eisenbahn bauen ist auf jeden Fall immer gut.
Damit im Zweifelsfall große Truppenkontingente nach Osten verlagert werden können. Muss sich das halt so vorstellen, also Russland ist halt riesig und da im Osten sind sie halt erstmal nicht so gut, aber da kann man halt eine Eisenbahn hinbauen.
Genau, und dadurch kann man all die Truppen schneller anschicken, vor allem auch Supply, ne?
Genau. So, und dann kam es zum sogenannten Boxeraufstand in China. Einige kennen den vielleicht.
Der sagt mir auf jeden Fall was, ich weiß aber nicht ganz genau, was das für ein Thema war. Hat das irgendwas mit Opium zu tun oder so?
Nee, da ging es primär darum, dass die Boxer, so nannten sie sich, also die Wessis nannten die sozusagen Boxer, weil das irgendwie krasse Kämpfer waren. Und die kämpften halt gegen kolonialistische Bestrebungen aller Großmächte. Also auch Russland, Großbritannien und auch Deutschland.
Wobei man ja sagen muss, dass Russland irgendwie zum Teil so ein bisschen in die Hemisphäre gehört, weil die sind ja direkte Nachbarn, so ziemlich.
Ja, aber
Aber schon sehr
das.
westlich beeinflusst, ne?
Genau. Und vielleicht kennen auch einige die berühmte Rede von Kaiser Wilhelm. Irgendwie, ich möchte, dass der Name Deutscher in China bekannt wird, dass nie wieder ein Chinese es wagt, einen deutschen Scheel anzusehen. Ja, das war ein Boxeraufstand.
War das denn einfach so ein beleidigender Motto, lasst uns die Angst machen, oder?
Nö, lass uns den Niederschlag, genau. Und der wurde dann mit vereinten kolonialen Kräften niedergeschlagen, der Boxeraufstand.
Ja gut, macht aber auch irgendwie Sinn, wenn man sagt so, wir könnten da jetzt noch
Jetzt
ganz
pass
viel Geld
auf.
rausholen, wir könnten die sich aber auch befreien lassen.
Russland hatte 100.000 Truppen nach China geschickt, um den Boxeraufstand niederzuschlagen. Und nach dem Boxeraufstand hat Russland diese Truppen nicht mehr zurückgezogen. Ja, ja, jetzt fängt es an, ne? So.
Das wäre es, die machen ein Manöver, ein langfristiges Unterstützungsmanöver und Friedensaktivitäten.
Könnte damit zu tun haben, dass die Eisenbahn durch die Mandschurei geht, ne? Das ist ja eigentlich China, ne? Also.
Ja, da kann man nichts machen. Die müssen halt die Eisenbahn schützen.
Auf jeden Fall hatte Russland dann Truppen in China und wollte sein Interessensgebiet ausweichen auf die Mandschurei und auch auf Korea.
Ich glaube, das ist falsch formuliert. Die wollten ihr Interessengebiet nicht ausweiten, die wollten ihr reales Gebiet ausweiten. Das Interesse hatten die ja schon.
So kann man es auch nennen. So.
Oder Einfluss, keine Ahnung.
Sie wollten ihr reales Gebiet ausweiten. Kann man auch so nennen.
Interesse ist ja, ich habe Interesse an ganz vielem.
Und was macht Japan, wenn Russland Interesse hat an Gebieten und Japan auch Interesse hat an Gebieten?
Ich würde jetzt mal spoilern und sagen, es gibt einen Grund, warum wir über den russisch-japanischen Krieg sprechen.
Nee, ja, richtig. Aber was macht Japan dann?
Truppen schicken?
Nee. Sie schicken einen Botschafter nach Moskau.
Ah, Botschafter, ja.
Ja, ne, weil was auch sonst, ne?
Ich habe irgendwie das Gefühl, das läuft nicht so ganz.
Ja, die haben da dann einen Botschafter hingeschickt und dann hat der Botschafter ein Angebot gemacht nach Moskau.
Lass mich raten, sehr einseitig.
Wie wär's denn, wir kriegen Korea, ihr kriegt die Mandschurei und damit ist die Sache vom Tisch.
Das ist ja tatsächlich fair, einigermaßen.
Ist doch also, ein fairer Deal, ne?
Also für die beiden fair, für die Mandschurei und Korea, naja, passiert ja, halt, ne?
Ja. Und Russland sagt, nö.
Ja, das ist...
Tja.
Dann wohl abgelehnt.
Und dann hat Japan Russland den Krieg erklärt.
So direkt darauf, so dann hat der Botschafter gesagt,
ja, also so... tatsächlich in Russland war man irgendwie so der Meinung... Die Japaner, die können doch eh nichts, die blöffen doch nur, ne? Die haben auch nicht so viele Truppen, ja, das ist richtig, die Russen hatten mehr, aber im Westen?
Ja, ich glaube auch, das ist so ein bisschen die Story von Russland hat dreimal versucht und hat dreimal versagt oder so, ne? Das war das erste Mal da?
Ja, pass auf, das kommt nicht. Also auf jeden Fall, Russland hat auf jeden Fall absolut nicht mit dem japanischen Angriff gerechnet, doch genau das ist dann passiert. Gucken wir uns kurz die Kontingente an, was die Japaner und die Russen so hatten. Russland hatte im Osten ungefähr 100.000 Mann, Japan deutlich mehr.
Ja, das ist halt der Nachteil, wenn man ein sehr großes Land ist und nur eine Eisenbahn hat.
Russland hatte 7 Schlachtschiffe, Japan hatte 6 Schlachtschiffe. Also Russland hatte 7 Schlachtschiffe oder Schlachtkreuzer im Osten. Ne?
Ja, das hatte ich mir schon so gedacht, dass es dann tatsächlich schon im Osten ist und nicht irgendwie, ja cool, die liegen vor St. Petersburg.
Nein, nein. Japan hatte 6, aber Japan hatte einen großen Vorteil. Die gesamte Flotte war auf dem neuesten Stand, hochmodernisiert und grundsätzlich gleich ausgestattet, einheitlich. Und nicht so mal ein Schiff aus 1860, dann ein Schiff aus 1870, dann ein Schiff aus 1880, ne, so nicht.
Genau.
Okay, gut.
Ja, genau, wir hatten halt die Schlachtschiffe.
Und jetzt kommt noch eine Sache hinzu, was Japan deutlich auszeichnet. Die hatten sowohl für die Matrosen als auch für die Armeen viel mehr Freiwillige als Russland.
Ja gut, ne? Wenn man alle sagt, wir kämpfen jetzt für den Kaiser und für das Vaterland oder so.
Ja, kann sein, dass da schon so ein Gefühl von Nationalismus enthalten war. So, und dann begann das und Japan griff Port Arthur an. Was ist Port Arthur? Zwischen Korea und China, so wenn man sich so die Landweg vorstellt, ist das eine Halbinsel. Liaodong heißt die.
Ah, okay, ich dachte, das klang irgendwie schon fast wie so ein amerikanischer, aber okay. Ja, Arthur klingt irgendwie so amerikanisch.
Und dort gibt es einen Port Arthur und den haben die dann angegriffen. Und die haben dann nicht wirklich viel Schaden angerichtet und so wie sozusagen Pearl Harbor oder das erste Pearl Harbor quasi, aber die haben dann nicht so viel Schaden angerichtet, haben sich wieder zurückgezogen.
Aber um das dann zu verstehen, der Port Arthur gehört Korea? Korea ist nicht mit
Russland.
Dem
im... Der gehörte Russland.
Okay, und Korea gehört auch Russland? Oder?
Korea nicht, ne? Korea ist südlich davon.
Okay, das heißt, die haben tatsächlich gegen den Russenkrieg geführt und nicht einfach
erstmal, Korea quasi, dort war die russische Ostmeerflotte stationiert.
Ja, die Ostsee ist es nicht ganz.
Ostsee, nicht Ostmeer. So, die russische Ostflotte war dort stationiert und die wollten die einfach zerstören, so ähnlich wie in Pearl Harbor halt, ne?
Ja, Schiffe weg. Gegner keine Marine
mehr. Sie haben ein bisschen Schaden angerichtet, aber jetzt nicht so viel zerstört.
Ich habe gehört, es hat den einen oder anderen Vorteil, wenn der Gegner keine Schlachtschiffe hat, wenn du ihn bombardieren möchtest mit der Marine.
Ja, auf jeden Fall wollten dann die Russen ausbrechen aus Port Arthur mit dem Schiff. Mhm. Allerdings sind dann zwei Kreuzer auf Minen gefahren.
Ach so, ich dachte, sie sind ineinander gefahren.
Sie sind auf Minen gefahren. Das Besondere, das waren eigene Minen.
Ah, ja, gut. Das ist ungefähr so ähnlich, wie dass sie einfach ineinander gefahren werden.
Ja. So, die wollten dann ausbrechen. Und dann haben die Japaner irgendwie das verhindert. Also die wollten quasi fliehen und die Japaner dachten, das wäre ein Angriff. Ne? Die wollen angreifen. Also haben die entsprechend, bis sie dann erkannt haben, die wollen nicht angreifen, die wollen nur mit der Flotte raus, haben sie das Feuer eröffnet. Und dann was ganz Unglückliches. Es gab ja noch nicht so den Funk damals, oder so Funkverkehr. Die haben das Flaggschiff an der Brücke getroffen, der Russen.
Eine ganz doofe Frage dabei. Hätten sie dann nicht mehr beschossen, wären die einfach nur geflohen, oder wie?
Nein.
Weil ich meine, die sind ja im Krieg, die hätten doch so oder so geschossen, haben sie jetzt
fliehen oder angreifen. Wenn sie angreifen, heißt es, wir gucken, dass wir diesen Angriff aufhalten, wir müssen uns verteidigen. Wenn die versuchen zu fliehen, kann man sie einfach verfolgen und niederschießen.
Ja, okay, also so oder so schießen.
Ja, im Prinzip ja.
Ja.
Aber wie man sich mit den Schiffen verhält, ist eine andere Frage. Und dann haben sie das Flaggschiff an der Brücke getroffen. Und das heißt, der Admiral war tot, die gesamte Brückenbesatzung war tot, oder der Großteil. Und das Ruder hatte sich verklemmt. Das heißt, das Schiff fuhr jetzt nur noch Kurven.
Ist gerade ein russisches Schiff, ja?
Genau, das russische Schiff fuhr jetzt eine Kurve.
Lass mich raten. Das russische Schiff fährt eine Kurve und dann sind die anderen in einer schönen geraden Formation und dann kommt leider das russische Schiff von. Nein? Doch?
Nee, ja, nicht ganz. Die anderen Schiffe wussten natürlich nicht oder haben die Explosion nicht gesehen auf der Brücke. Die wussten nicht, dass das Schiff führerlos ist und sind dann einfach dem Schiff hinterhergefahren in dieser Kurve.
Alle dem nach! Moment, wieso fährt er im Kreis?
Ja. Bis sie es dann herausgefunden haben, war schon sehr viel Schaden an der russischen Flotte angerichtet.
Unlucky.
Einige Schiffe haben sie noch gerettet, aber das war schon unlucky. So, ja. Und dann ist auch noch was passiert, das Flaggschiff der russischen Flotte ist auf eine Mine gefallen.
Ja gut, das werfe ich denen jetzt aber nicht vor. Es war eine eigene Mine, ja?
Okay. So, was machen denn die Russen, wenn ihre Ostflotte kaputt ist?
Sie schicken die Männer ins Wasser zum Schwimmen, um zu kämpfen?
Nee. Sie holen ihre Westflotte ran.
Ja, gut. Jetzt machen wir mal neben Köpfen. Ich hätte mal, die Westflotte wurde auch ziemlich schnell vernichtet.
Ja, pass auf. Die liegt ja in St. Petersburg. Das heißt, die musste erstmal durch Dänemark und dann hatten die irgendwie in Dänemark gesehen, da sind japanische Schiffe.
Was?
Keine Ahnung, oder sie haben seit Dänemark mit einem japanischen Überraschungsangriff gerechnet auf die russischen Schiffe.
Ja, gut, ne? Die Japaner in Dänemark, typisch.
Da haben die irgendwo am Kap haben sie eine britische Fischerflotte versenkt. Gut, passiert auch mal.
Kollateralschaden, ne?
Genau, so. Und dann wollten sie durch die Straße von Tsushima. Ne, Tsushima kennt vielleicht der eine oder andere.
Ja, ich glaube schon, das ist die kleine Insel vor links unten vor Japan, ne?
Ja, genau. Also die zwischen Japan und Korea, die Insel.
Genau.
So, da wusste dann die Flotte durch und dort wurde sie dann vernichtend geschlagen durch die japanische Flotte.
Ich muss es mir aber schon sehr belastend vorstellen, wenn man sich ab Dänemark so fragt und dann nochmal um die halbe Stunde. Also kommen die Japaner jetzt hier ums Kap geschippert und gehen eben schnell?
Das wussten sie halt. Ich meine, die Flotte hat ja 6 Monate gebraucht, bis sie da war.
Ja.
Aber
gut, ich schätze mal, in der Situation hat sich der Landkrieg irgendwie entwickelt oder so.
Ja, also auf den Landkrieg wollte ich jetzt nicht näher eingehen. Das war tatsächlich, die Japaner hatten sehr häufig die preußischen Kriegstaktiken verwendet.
Ja, die hatten ja viel Austausch damit, die Preußen.
Ja, ne? Und allerdings wurde dieser Krieg als Vorläufer des Ersten Weltkrieges gesehen, weil Sturmangriffe sehr häufig in sehr hohen Verlustzahlen endeten, weil hier auch schon Maschinengewehre im Spiel waren.
Die Japaner sind gestürmt und die Russen.
Jo, Japaner. Also die Japaner hatten tatsächlich im Landkrieg sehr viele Verluste erlitten, weil eben die Russen schon, weil halt
ja, gut,
beide Seiten schon Maschinengewehre hatten, aber die Japaner hatten, haben halt immer gestürmt und dann haben sie halt in das Maschinenfeuer, aber die hatten halt auch die Leute, um da reinzustürmen.
Gut, dann machen wir jetzt aber Nägel mit Köpfen, das ist dann ausgegangen, wer hat gewonnen?
Ja, dann gab es den Vertrag von Portsmouth, da haben dann unter Vermittlung der Amerikaner, Japaner und japanische und russische Unterhändler verhandelt. Ja, und es ging dann so aus: Japaner bekommen die Mandschurei und Korea.
Das klingt dann irgendwie so, als ob die Japaner grundsätzlich gewinnen.
Genau, die Japaner haben den Krieg halt gewonnen. Bekamen Mandschurei und Korea und die Hälfte von Sachalin. Das ist diese Insel da ganz im Osten von Russland.
Ja, klingt doch gut. Ja, es war auf jeden Fall interessant. Ich danke dir, dass du es erzählt hast, auf jeden Fall, Cohen. Folgt doch dem Podcast, denn ich schätze mal, wir kommen gerade zum Ende. Ja?
Ja.
Genau. Das war dann eine neue Folge der Story. Folgt dem Podcast, gibt eine gute Bewertung. Ciao.